Wer hat die Wahl? Gespräche übers Wählengehen. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. In dieser Folge hat der Journalist Kaspar Domen einen Nichtwähler getroffen. Was aber nicht bedeutet, dass Piotr Dscherbinski unpolitisch ist. Der 51-Jährige geht regelmäßig demonstrieren. Er hat auch eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was politisch notwendig wäre, um den Klimawandel zu stoppen.
Wir sind schuld, weil wir es weiter nach vorne treiben und wir kämpfen gegen die Natur. Das sollte man nicht machen. Man soll mit der Natur leben.
Ausführlich erzählt Piotr Dscherbinski von seinem bisherigen Leben. Nachdem er 1978 von Polen nach Deutschland kam, verbrachte er lange Zeit auf der Straße und sogar eine Zeit lang im Gefängnis. Geprägt haben ihn viele Jahre Drogen und Kriminalität. Jetzt lebt er in einem Wohnheim und arbeitet in der Schlesischen 27, einem internationalen Jugend-, Kunst- und Kulturhaus in Berlin. Warum er als aktivistischer Mensch trotzdem nicht wählen geht, das erfahren Sie in der zweiten Folge von Wer hat die Wahl?
Werden Sie eigentlich bei der nächsten Bundestagswahl wählen gehen, Herr Dscherbinski?
Also da bin ich noch nicht überzeugt. Ich möchte erst mal hören, was die Parteien zu sagen haben.
Was würden Sie sich denn wünschen?
Dass alle Menschen, so wie ich, der kein Hochdeutsch spricht, dass er das auch verstehen kann. Ja? Weil das ist alles immer mit diesen komischen Wörtern so umgewickelt, dass es versteht wirklich kein Mensch. Ja? Also ich brauche einen Dolmetscher dafür, obwohl ich so lange hier bin. Ja? Das ist genauso wie bei Briefe vom Amt. Ich brauche bis heute wirklich einen Dolmetscher, ja, der mir vom Deutsch auf Deutsch erklärt, was die da von mir wollen überhaupt. Ja.
Welche Erinnerungen haben Sie denn an die Jugend in Polen?
Also ich habe gute Erinnerungen. Ja. Ich habe da Berufsschule noch gemacht und so, obwohl ich es nicht zu Ende gemacht habe. Dieser Unterschied zu sehen, das war sehr schön, ja, wenn man von Osten hier angekommen ist. Und von Ost-Berlin nach West-Berlin durchgegangen ist, das war Friedrichstraße damals der Übergang, das war wie von anderer Welt, ja. Wo grau, alles grau ist und alle Autos eine Farbe haben und auf einmal steht man da in West-Berlin, wo alles beleuchtet ist, Reklame und so weiter, das war für mich, also den Tag vergesse ich nie, ja. Märchen sozusagen, Märchenwelt, ja.
Warum sind Sie denn damals, 87, ja schon 2 Jahre bevor die Mauer gefallen ist, nach Deutschland gegangen? Warum?
Ich musste eigentlich in Polen ins Bund, in die Armee. Ja, und das hat mich voll überzeugt, dass ich kann auf andere Menschen nicht schießen. Ich war absoluter Pazifist und das hat mich erschrocken. 2 Jahre einfach irgendwo mit irgendeinem Gewehr machen, Befehle halt ausführen von jemandem, der vielleicht keine Ahnung hat oder das war für mich einfach zu schreck. Ja. Ich habe richtig Schiss gehabt davon. Mein Vater war hier, hast du die Chance, der hat mich eingeladen, habe ich sofort gegriffen und an demselben Tag, wo ich meinen Pass bekommen habe, habe ich auch zur Musterung Einladung bekommen. Also konnte ich dann halt wählen, entweder fahre ich weg. Da gehst du zur Musterung. Meine Wahl war einfach weg.
Und wie ging es dann hier los? War dann das Leben hier so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Ich bin halt alleine hier gewesen. Das ist ja das Problem. Mit 17 alleine. Mein Vater war zwar hier, aber der hat neu geheiratet. Und zu Hause war für mich kein Platz da. Musste ich halt in den Lager einziehen, dort wohnen und so weiter. Mit 17 ist das ein bisschen happig, sage ich. Ich war, glaube ich, noch nicht so reif dazu.
Also mit 17 im Lager zu leben, ist ja auch...
Ja, dann hatte ich niemanden, der mich einfach irgendwo geschubst hätte, geh in die Schule oder was auch immer. Ja. Das erwartet man normalerweise vom Eltern oder so. Aber mein Vater sagt, ach komm, gehst du zur Arbeit, brauchst du keine Schule. Und ich habe Idiot darauf gehört, ja. Der wollte sich vielleicht nur von der Bezahlung einfach drücken, denke ich. Und naja.
Und war das schwierig dann, Arbeit zu finden?
Nee, ich habe gar keine Schwierigkeiten gehabt. Ich habe einfach Zeitung aufgeschlagen und die ersten besten Anzeigen einfach angerufen. Damals konnte ich noch nicht mal richtig Deutsch und so. Aber hat es geklappt, konnte ich bei der Fabrik arbeiten, also so eine Leihfirma. Die haben mich zu verschiedenen Fabriken hingeschickt.
Was waren das so für Fabriken dann?
Das war Schokoladenfabrik, Sarotti und sowas. Und dann war Fleischfabrik, Könnecke, weiß ich nicht, ob Sie noch kennen, Könnecke. Pizza, gefrorene Pizza habe ich auch gemacht. Und Baguettes und weiß ich, ja, auch noch. Also alles, was Essen betrifft, war ich überall dabei.
Wo haben Sie denn eigentlich dann Deutsch gelernt?
Das, was ich von der Schule aus Polen mitgebracht habe, das waren nicht viele Worte. Ja. Das war, wie heißt du und sowas, ja, was man nicht gelernt hat. Viel habe ich auf die Straße gelebt danach. Wenn man die Wohnheime betrachtet, so, ich habe englische Straße gewohnt, das war neben Kudamm, Zoologischer Garten und so, und hat man sich darum getreibt eigentlich. Und ja, einfach von die Penner, da habe ich die Deutsch gelernt, ja. Habe ich auch viel Zeitung gelesen. Das hat auch Anzeigen und so weiter, das hat man auch, so ein paar Wörter hat man daraus auch rausgelernt.
Nun, eine Zeit lang haben Sie dann auch selber auch auf der Straße gelebt, oder?
Ja, das war, glaube ich, über 2 Jahre oder sowas.
Und was lernt man dann sonst noch, wenn man so draußen lebt?
Also Überlebenskampf, ja, auf jeden Fall. Ja, wie soll ich sagen, was lernt man? Nichts Gutes, sagen wir mal so. Also man ist irgendwie doch auf die andere Seite mit Kriminalität und so weiter, mit Drogen angefasst und so alles. Ja, also was soll man da draußen auch lernen, wenn man auf die Straße ist? Man lernt nur klauen und Drogen nehmen und sowas, ja. Naja, aber irgendwann mal war auch mir zu viel, einfach die Drogen und so weiter.
War das Ihr Impuls oder gab es jemand, der von außen?
Nee, das war meins. Das war mein einfach. Hab ich abgesagt einfach. Ich treffe die Leute nicht mehr, was mich dazu getrieben haben, dass wir nur an Drogen gedacht haben, von morgen früh bis abends. Und ja, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss.
Kümmert sich die Politik oder die Gesellschaft genug um Menschen, die, sagen wir mal, auf der Straße leben oder Schwierigkeiten haben, so ins Leben zu finden?
Ins Leben zu finden, das ist ja eine gute Frage. Man hat die Möglichkeit, es gibt viele Institutionen halt, die dazu einfach versuchen, einfach die Leute zu, sagen wir mal, zu retten. Oder die Hilfe, glaube ich, liegt an jemanden innen drin. Also man kann sich helfen lassen, wenn man sich helfen lassen will. Weil wenn jemand sagt, ich will clean werden, aber macht selbst nichts, von sich selbst nichts, dann wird man nie clean. Dann wird der nächste Tag rausgehen und wieder junken oder weiß ich was. Ja. Also man muss halt innerlich wollen.
Hilft einem dabei es, wenn es andere Menschen gibt, die einen dabei unterstützen, oder hilft einem in den Situationen, wenn man zum Beispiel Geld kriegt einfach?
Also das Geld hilft überhaupt nicht. Nein. Das ist überhaupt nicht. Also wenn man drauf ist, dann muss man, glaube ich, diese Beschäftigungstherapie haben, sowas, ja. Dass man einfach nicht dran denkt, wo er den nächsten Schuss herkriegt oder sowas, sondern man von sich selbst muss wissen, ich brauche diese Beschäftigung, um nicht daran zu denken.
Und was haben Sie dann gemacht?
Ja, danach, also ich war auch verheiratet, ich habe 2 Kinder.
Wie alt sind die Kinder jetzt?
Mein Sohn ist 20, meine Tochter 28, und da sind schon große Menschen, sagen wir mal Erwachsene. Ja. Naja, und das hat mir auch ein bisschen geholfen. Ja. Meine Familie hat man halt immer nachgedacht, wo man der nächste Geld hier kommt, und man muss Miete bezahlen, weiß der Teufel. Ja. Und das hat auch ein bisschen geholfen, um aus diesem Sumpf da rauszukommen.
Also im Grunde die Verantwortung dann auch zu haben für andere.
Genau. Das, glaube ich, gehört auch dazu, erwachsen zu werden. Ja.
Wie alt waren Sie da, als Sie geheiratet haben?
26 verheiratet, aber ja, 24, als wir schon zusammen waren. Ja. Jetzt ist leider schon alles aus. Bin ich wieder ledig und ja.
Haben Sie denn Kontakt zu Ihren Kindern?
Ja, ja. Mit Kindern habe ich Kontakt. Die wohnen ja um die Ecke, auch Friedrichshain. Ich habe mir auch, als ich Wohnung besorgt habe oder sowas, habe ich immer versucht, irgendwie um die Ecke zu sein, damit man sich trifft und noch zusammen quatscht oder so.
Gibt es dann Dinge, die Sie sich von der Politik wünschen? Also quasi für die Menschen, die jetzt jung sind.
Politik muss, glaube ich, das muss 180 Grad auch umdrehen, was der Umwelt betrifft, weil das, was wir jetzt mit der Umwelt machen, das ist echt traurig. Ja? Das ist echt eine Katastrophe. Wir haben uns zwar schnell entwickelt, ja? Maschinen und so weiter, das war seit 70er Jahren, das ist Wahnsinn, wie das schnell alles gegangen ist. Aber wir müssen auch bremsen, weil das führt nicht zum irgendwie wunderschönen Welt da in die Zukunft, sondern das wird ein Müllhaufen da draußen sein. Und ja, wir sind schuld halt. Ja. Wir sind schuld, weil wir es weiter nach vorne treiben und wir kämpfen gegen die Natur. Das sollte man nicht machen. Man soll mit der Natur leben.
Was würde das denn dann heißen, mit der Natur leben?
Mit der Natur leben, also auf jeden Fall das Atompolitik, das da Frau Merkel da rausgestiegen, das finde ich sehr toll, wunderbar. Obwohl die Lager in Deutschland, wo das Müll angesammelt wird, ja, das denke ich wird auch ein Eigentor. Und sowieso Umwelt, ob wir jetzt so viel Plastik produzieren, ob wir das wirklich so viel brauchen, da bin ich auch sehr skeptisch, ja. Also da bin ich dann wirklich für die Grünen. Weil irgendwie haben die recht, ja. Irgendwie haben die recht, vielleicht was die Politik betrifft, mit Natur. Auf jeden Fall bin ich voll dafür. Na, wieder andere Sachen nicht so, ja.
Was stört Sie?
Die Grünen halt können nicht überzeugen bei praktischen Dingen, ja. Die schweben, glaube ich, ein bisschen noch in Wolken und so weiter.
Jetzt haben Sie ja gesagt, wir müssen mit der Natur leben. Haben Sie den Eindruck, dass das viele Menschen in unserer Gesellschaft auch so sehen?
Ja, also sehen viele, sehr viele. Aber ob das in Praktikum umgesetzt wird, glaube ich nicht. Es ist immer noch das Gier nach Geld und so weiter. Also guckt nur auf sich selbst, sagen wir mal, nicht auf den anderen, ja. Wenn es sein Baum ist, der wird das fällen, weil der kriegt Geld dafür und es macht ihm nichts aus, weil dass der Baum einfach frische Luft macht und so weiter. Ja. Ihm ist das scheißegal, das ist Hauptsache, der kriegt Geld für das Baum. Und das ist vielleicht, da sollen wir umdenken, glaube ich.
Haben Sie selber umgedacht?
Ich war schon echt kurz davor. Also hätte ich vielleicht hier nicht gearbeitet, dann wäre ich jetzt Umweltschützer irgendwo da draußen, ja. Angekettet an irgendeinen Baum.
Das heißt, Sie gucken schon auch so im eigenen Leben, dass Sie mehr mit der Natur in Einklang leben?
Oh ja. Ich versuche ja auch keine Essen mit ohne Verpackung zu kaufen. Und Fleisch habe ich fast abgesetzt, dass ich kein Fleisch esse. Weil irgendwann mal ist einfach Platz die Blase. Ja. Und ja, ich habe Kinder. Ich möchte, dass die auch noch ihren Kindern das Welt zeigen können. Ja. Und ich werde vielleicht nicht so viel sehen schon von der Welt, aber liegt mir viel daran, dass mein Enkel oder Enkelin das aussehen kann. Ja? Weil so wie es aussieht, so wie wir das bis jetzt treiben, dann 2100 und wir sind weg. Das Ganze, was wir aufgebaut haben, es wird platzen. So wie das aussieht, wir haben keine Zukunft, sagen wir mal so.
Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber?
Kommt drauf an. Es gibt so ein paar Kumpels, wo wir uns treffen. Man macht das vielleicht mit Witz und so weiter, aber alle sprechen das Gleiche. Also vielleicht noch 50, 60 Jahre, man weiß ja nie. Die globale Erwärmung ist, treibt einfach, die Schritte sind so groß, dass wir sehen können, dass vom Jahr zu Jahr schon die Unterschiede, ja, was die Gletscher verschwinden und so weiter, das ist Wahnsinn. Also vor ein paar Jahren, 5 Jahre, und wie viel Gletscher ist verschwunden. Oder diese brasilianische Wälder, wie die da abholzen, geht so schnell, das kannst du nicht mal Stopp sagen, so schnell, ja, wie die das abholzen. Dazu jetzt kommt die globale Erwärmung. Die Wälder brennen von alleine auch noch. Also irgendwo muss einfach Stopp gesagt werden, denke ich.
Was haben Sie für eine Vorstellung davon, wie Sie eigentlich am liebsten leben wollen?
Also ich werde am liebsten echt auf einsamer Insel wohnen oder sowas. Also vielleicht nicht einsam mit ein paar Leuten, aber halt bewusst. Ja? Bewusst mit Natur, weil es geht. Man muss nicht 1000 Sachen zu besitzen, und um glücklich zu sein. Das ist absoluter Quatsch. Früher dachte ich auch, man muss Auto haben, man muss das haben, aber das ist absoluter Quatsch. Man wird überhaupt nicht glücklicher davon. Glücklicher ist, glaube ich, ist einfach mit der Natur, einfach im eigenen Garten eine eigene Tomate zu haben oder eigene Gurke. Und ich glaube, da wird diese Tomate oder Gurke besser schmecken als so gekaufte aus dem Laden.
Ist Ihnen eigentlich, wenn jetzt die Bundestagswahl ist, ist Ihnen so im Großen und Ganzen klar, wie das eigentlich funktioniert?
Ich habe es versucht, das zu peilen, aber es ist für mich echt schwarze Magie, wirklich. So leid mir es tut, ja.
Wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal wählen waren?
90er Jahre, irgendwann mal 90er Jahre, aber irgendwann mal habe ich einfach Schnauze voll gehabt, weil die Versprechungen, das war alles nur aufgeblasener Ballon. Und am Ende hat sich festgestellt, schon nein im Jahr, dass das ja nicht, die verfolgen ja nicht den ganzen Plan, die ganzen Versprechungen. Das wird einfach nur Politik gemacht. Und also ich weiß, dass kurz vor Wahlen die Parteien versprechen alles vom Himmel und weiß der Teufel, aber ob die wirklich daran sich halten, das ist wieder, ja. Wenn die schon gewonnen haben, was sollen die denn da machen noch? Ja, für den grauen Menschen. Dann versuchen die noch durchzukommen, bis zur nächsten Wahl.
Es gibt doch schon konkrete Unterschiede zwischen verschiedenen Parteien, oder?
Ja. Aber so nicht jede Partei will so eine große Schritte machen. Halt, die haben Angst halt, wenn die so große Schritte machen, ob das nicht für die Wähler wieder zu aggressiv war oder sowas. Bei nächsten Wahlen werden die uns vielleicht nicht wählen oder sowas. Die gucken auch so, habe ich festgestellt, dass das einfach, auch wenn jemand recht hat, sollte man machen, radikal umdrehen. Es wird trotzdem nicht gemacht. Es wird alles auf die Waage gelegt und es wird erstmal geguckt, ob das tatsächlich ob die Wähler das gut finden. Deswegen gehe ich auch nicht so wählen halt.
Entscheiden die Politiker am Ende des Tages oder ist es nicht auch wichtig, was eigentlich die Bevölkerung will?
Ja, eben. Die Politiker, die entscheiden, aber das ist keine, wie gesagt, keine, das ist immer alles irgendwie so flach. Verstehen Sie? Das ist nicht gründlich. Das ist flach. Irgendwie, Hauptsache 60% ist zufrieden, die 40, die werden mitkommen. Verstehen Sie? Also man muss nicht mehr Leute überzeugen, die 60% reicht vollkommen. Und die 40 kommen sowieso mit.
Konkret in Ihrem Leben zum Beispiel, bei Ihren Freunden oder Kumpels oder Arbeit, gibt es da Themen, die Ihnen wichtig sind? Also wir haben schon über Umwelt gesprochen, aber zum Beispiel auch hier in Berlin jetzt so ein Thema wie Wohnen, dass das immer teurer wird. Ist das etwas, was Sie beschäftigt und wo Sie denken, da sollte die Politik eigentlich Lösungen für bringen? Oder muss das jeder für sich selber lösen?
Politik hat schon versucht, eine Lösung zu finden. Das ist schiefgelaufen. Die Mittendeckel, also das ist echt schief gelaufen. Leute sind jetzt heulen jetzt, ja, müssen nachzahlen und so weiter.
Ist das auch eine Enttäuschung wieder?
Leider ist das echt eine Enttäuschung. Heute gibt es sogar einen Streik dafür und Demo. Wollte ich eigentlich hin, vielleicht lasse ich heute sein.
Gehen Sie oft auf Demos?
Oh ja. Also wenn es mich überzeugt, halt, weiß ich, wofür die kämpfen und da gehe ich auch mit schreien. Ja. Heute gibt es viele Demos halt, viele Thema habe ich gesehen, ja. Mit Deckel und auch Corona-Krise und so weiter.
Sie machen in dem Tommy-Weißbeck-Haus Arbeit statt Strafe. Ja. Was ist der Hintergrund?
Das Schulden gegenüber vom Staat, also viel Prozess. Kosten und so weiter. Und na ja, das hat sich so viel angesammelt, dass ich einfach schon Haftstrafe bekommen habe gegenüber irgendwelche ein paar Euro. Und habe ich das schnell halt gegen Arbeitsstrafe ausgetauscht, weil das war für mich schon zu happig. Bin ich gerade rausgekommen und dann wieder rein. Das war einfach zu viel.
Seit wann haben Sie das jetzt hinter sich?
Das sind 1,5 Jahre. Aber es zieht sich hinter jemanden, dass immer noch, die finden immer was von alten Sachen. Und man muss halt gerade dazu stehen und bezahlen. Hat man Scheiße gebaut, was soll's. Und wenn man noch Familie verliert oder so, dann...
War das deswegen dann auch, weil Sie Mist gebaut haben?
Ja, das war auch so, ja. Und habe ich mich geschieden und dann war es wieder, die Schiffe bannen.
Nach der Scheidung sind Sie dann abgerutscht?
Genau, wieder in den Abgrund.
Und haben dann auch wieder auf der Straße auch gelebt?
War ich so schlau, dass ich irgendwie immer wieder Wohnung mir besorgt habe. Also die Strafen selbst habe ich schon alles abgesessen, das sind noch die Kosten, die Gerichtskosten und irgendwelche Kleinigkeiten jetzt, ja. Anwaltskosten und was ich nicht bezahlen kann, halt ist für mich besser abzuarbeiten, ja. Fleißig bin ich, also habe ich keinen Puckel noch, dann kann ich arbeiten.
Ja, Sie machen auch ganz viel so Renovierung und handwerkliche Sachen.
Ja.
Da sind Sie im Laufe der Zeit drauf gekommen, oder?
Ja, ich habe immer irgendwie zur Baustelle, hat mich immer zugezogen. Und als ich Baustelle gemacht habe, innovativ habe ich ein bisschen gedacht, viele Sachen selbst erfunden oder hergestellt, Verbindung einfach, Fliese mit Holz und so weiter, das hat vielleicht nicht jeder drauf gehabt und ich war einfach kreativ, sagen wir mal so. Habe viele Sachen halt nur Menschen gezeigt, wo ich gerade gearbeitet habe und die waren baff. Ja. Wenn man Wow-Effekt hat, dann ist man auf die richtige, in die richtige Punkt. Ja. Und ich denke, Baustelle ist einfach mein Leben. Ja.
Das spricht sich auch rum, weil solche Leute sucht man ja eigentlich immer, oder?
Ich hatte nie Anzeige in Zeitung oder so. Das war alles nur Mundpropaganda, ja. Ich hatte nie Zeit, irgendwie Pause zu machen oder Urlaub. Habe ich jahrelang zum Beispiel ohne Urlaub gearbeitet.
Aber ist auch nicht so gut, oder? Wenn man so quasi gar nicht mal zu sich kommt.
Man weiß nicht mehr, wie man Urlaub macht. Das ist ja das Problem. Man fährt zum Beispiel Urlaub, nicht zu Mutti gefahren. Ich konnte mich nicht finden. Wie soll ich jetzt sitzen? Komm, gib mir was zu tun. Ist wirklich so. Man kann einfach keinen Urlaub machen, wenn man es nicht macht. Man kann die Batterie nicht laden, ja, diese innere Batterie. Das macht auch ein bisschen kaputt halt.
Und wie erleben Sie jetzt diese ganze Corona-Zeit?
Die Arbeit hat mir ein bisschen das Ganze gerettet, weil ich wäre vielleicht schon verrückt gewesen oder sowas. Ich bin so dankbar, dass ich die Arbeit gefunden habe. Das ist Wahnsinn. Also ich kann jeden Tag aufstehen und zur Arbeit fahren. Also das habe ich echt gebraucht schon. Ja, wie ich das erlebe, also... Ich treffe kaum Menschen. Kinder treffe ich jetzt vielleicht einmal in 3 Monaten. Treffen wir uns irgendwo draußen oder so. Und ja, in den Heim da kann ich sowieso niemanden einladen. Es ist ein Heim. Und bei Corona ist das alles zu. Besucher sind nicht gestartet. Ja, nach 8 Stunden Arbeit gehe ich nach Hause, schlafe ich, stehe ich wieder auf, gehe ich zur Arbeit. Das sieht, so sieht meine Zeit jetzt aus. Also keine Gespräche mit Freunden oder sowas mache ich nicht. Ich schließe mich ab. Pandemie.
Und freuen Sie sich auf eine Impfung oder sind Sie da eher skeptisch?
Nee, skeptisch. Nein, skeptisch nicht, obwohl AstraZeneca und so weiter, diese Vorfälle mit Toten und so weiter, bei so vielen Millionen Menschen, die zwei, drei Vorfälle, ich glaube, das überzeugt mich, dass das, es gibt Menschen, die allergisch halt reagieren. Ja. Es kann vielleicht nicht jeder einfach nach so einer Impfung gut sich gleich fühlen. Ja. Aber ich glaube, bei so vielen Millionen Menschen, die nach drei oder vier gestorben sind, ich glaube, diese Prozentzahl muss man in Kauf nehmen. Ja. Also ich riskiere, ich impfe mich auf jeden Fall.
Und fühlen Sie sich eigentlich von der Politik jetzt in der Corona-Zeit in Deutschland gut durch die Krise gebracht?
Also ich bin echt enttäuscht, was das betrifft, was Corona betrifft. Also wenigstens diese Geschwindigkeit, was betrifft Impfung. Also das ist Witz. Wir sind Deutschland, wir haben ein Gesundheitssystem, einer der besten in Europa. Und sehen Sie sich die Zahlen an. Wir sind 6% Menschen sind erst geimpft. Das kann nicht wahr sein, oder?
Jetzt sitzen wir hier in der Schlesischen 27. Das ist eine Kultureinrichtung. Was findet denn hier eigentlich statt?
Ja, das ist jetzt ein bisschen gedämpft. Ne? Das ist wirklich gedämpft, weil auch wenn diese ziemlich strenge Beschränkungen nicht gab, gab es noch Schüler und so weiter. Das hat sich irgendwie, es hat sich gedreht. Ja? Ich hatte immer was zu tun. Ich wusste nicht, wann die 8 Stunden vorbei sind, musste ich schon nach Hause gehen. Und jetzt ist das mit den Beschränkungen noch schlimmer. Ja? Da hat man wirklich selbst nicht viel zu tun. Und fehlt einfach diese Action. Ja?
Was machen Sie denn hier, wenn was los ist?
Wenn was los ist, also da bereite ich Materialien, hole ich Pakete ab. Also ich sitze nicht. Ich versuche bei anderen auch mitzuhelfen. Also auch wenn man mich nicht braucht, da bin ich gleich daneben, reiß ich was. Also auf jeden Fall habe ich was zu tun. Ja. Und bei diesem harten Lockdown, das ist alles gedämpft. Ja. Das ist alles irgendwie, man muss wieder zweiter Gang einschalten und langsam laufen. Ja.
Und so generell, sagen wir mal, gibt es Unterschiede zwischen den Parteien, die im Bundestag sitzen, so zwischen CDU, Linken, SPD, AfD, Grünen?
Unterschiede gibt es schon, ja. Jeder hat was anderes im Programm und so weiter. Vielleicht, man sollte von jeder Partei was zusammensammeln in einen Topf und das einfach das Gute tun. Denke ich.
Also Sie meinen, eine Partei hilft nicht, also Demokratie macht an der Stelle schon Sinn, dass es verschiedene Parteien gibt.
Hat schon Sinn, ja. Bloß wie gesagt, also alle müssen in die gleiche Richtung ziehen. Weil man spaltet so die Menschen halt ein bisschen. Wenn man an ganz andere Programme, ganz andere Richtung zieht, man spaltet die Menschen. Also das haben wir zum Beispiel bei Amerika genau gesehen, wie man schnell man eine Bevölkerung spalten kann. Das ist doch Wahnsinn.
Gäbe es eine politische Forderung, wenn die eine Partei vertreten würde, die Sie dazu bringen würde, dann doch mal wählen zu gehen?
Also ich habe meinen Glauben echt schon seit Jahren verloren an Politik. Ich lese das, ich gucke, vielleicht, weil jeder es macht, aber sagen wir mal so, ich glaube nicht an die Politik.
Das war der Podcast Wer hat die Wahl mit Kaspar Domen und Piotr Dschebinski. Redaktion Mareike Bier, Marie-Therese Gröne, Nikolas Rose und Miriam Vogel. Produktion 1.studio. Wenn Sie mehr zum Thema Wahlen erfahren möchten, schauen Sie doch mal auf www.bpb.de vorbei. Dort können Sie auch das neue BPB-Magazin bestellen. Auf 40 Seiten erfahren Sie dort Wissenswertes zur Bundestagswahl am 26. September.